NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir nicht wach. Wir schlafen. Manche Menschen natürlich mehr und manche weniger. Warum der Schlaf zu unserem Leben gehört und wir ohne ihn auch gar nicht leben können, konnten Forscher nie vollständig klären. Fest steht aber, dass es so ist. Wer nicht schläft, wird irgendwann krank. Weltweit wollen Wissenschaftler Genaueres über die Wirkung von Schlaf und Schlafmangel herausfinden. Welche Funktionen hat der Schlaf? Was passiert mit uns, wenn wir weniger schlafen und warum wirkt sich das auf Menschen ganz unterschiedlich aus? Fragen, um die es heute auch in unserem Schwerpunkt im Logo geht. Ein weiteres Thema: die Situation der Geparde auf unserer Erde. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, stehen sie kurz vorm Aussterben. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Das Tier, das Sie da hören, miaut und schnurrt wie eine Hauskatze, ist aber viel schneller. Ein Gepard. Er kann sich, wenn es darauf ankommt, mit seinen schlanken Beinen mehr als 100 Kilometer pro Stunde fortbewegen. Damit gilt er als das schnellste Landtier, das es auf der Erde gibt. Wie lange es ihn allerdings noch gibt, ist die Frage. Wissenschaftler haben Anfang des Jahres eine traurige Nachricht veröffentlicht. Weltweit existieren inzwischen nur noch 7000 dieser Tiere. Das ist ein Drittel weniger als zuvor angenommen. Forscher überlegen jetzt, was noch getan werden kann, um das Aussterben der Geparde zu verhindern. Hartmut Grave mit Einzelheiten.
Bisher nahm man an, dass noch gut 10.000 Geparde in Afrika leben. Aber auch das ist sehr wenig. Wissenschaftler schätzen die Zahl der Geparde noch Anfang des 20. Jahrhunderts auf das Zehnfache, auf damals 100.000 Tiere. Die neueste Zählung hat die britische Biologin Sarah Durant von der Zoological Society of London veröffentlicht, gemeinsam mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Die Ausbreitung des Menschen lässt demnach dem Gepard immer weniger Raum. Immer häufiger versperren Zäune und Siedlungen seinen Weg.
Ein anderes Problem ist zu wenig Nahrung. In vielen Gepardengebieten jagt der Mensch Buschfleisch. Und wo es keine Beute mehr gibt, kann der Gepard nicht leben.
Ein weiterer Grund, warum die Geparde bedrohter sind denn je: viele der Tiere werden abgeschossen, weil die großen Katzen gelegentlich Nutztiere erbeuten. Wieder andere müssen wegen des Fells ihr Leben lassen. Jungtiere werden oft illegal gefangen und an Privatleute verkauft. Nationalparks können den Gepard nicht schützen, weil sein Revier viel größer ist.
Am Rand der Sahara haben wir Geparden beobachtet, die ein Gebiet von rund 1500 Quadratkilometern durchstreifen.
Die britische Zoologin kämpft in der Serengeti seit Jahrzehnten für den Erhalt des Geparden. Aber das hat nicht gereicht, um diese Tiere vor der weltweit immer stärker wachsenden Gefahr des Aussterbens zu bewahren. Durant drängt darum auf weitere Schutzmechanismen.
Wir müssen überlegen, wie wir Bauern und Viehzüchter dafür belohnen können, Geparden auf ihrem Land zu dulden.
Zusätzlich soll der Gepard auf der roten Liste bedrohter Arten als stark gefährdet eingestuft werden. Eine letzte Hoffnung bieten die europäischen Zoos. In den letzten Jahren ist die Aufzucht von Geparden gelungen, beispielsweise im Allwetterzoo Münster.
Also Gepardenzucht ist nicht einfach. Es gibt wenige Zoos, die in den letzten Jahren regelmäßig gezogen haben. Wir haben das Glück, wir haben auch fähige Mitarbeiter, die ein sehr gutes Fingerspitzengefühl haben für die Tiere.
Notfalls, so hofft Kurator Dirk Wevers, könnten einige der rund 400 Tiere aus Europa vielleicht ausgewildert werden.
Ich habe Hoffnung bekommen, dass man auch wirklich große Tiere tatsächlich mal auswildern kann, weil 2016 zum allerersten Mal tatsächlich Leoparden ausgewildert worden sind. Vielleicht haben wir doch in wenigen Jahren, vielleicht in 5 oder 10 Jahren, irgendwo ein Gebiet, was unter Schutz gestellt wird in Afrika, wo man sagen kann, dieser Lebensraum ist super geeignet für Geparde.
Gepardenkater und die Weibchen wollen sich die meiste Zeit des Jahres aus dem Weg gehen. Dazu muss in einem Zoo das Gehege genügend groß sein. In Gefangenschaft kommt der Gepard dennoch mit viel weniger Platz aus als in Freiheit, weil ihm die Beute nicht von anderen Tieren streitig gemacht wird.
Jetzt müssen wir immer den Zeitpunkt finden. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Wann darf die Katze zum Kater? Und das ist eben das Schwierige. Man kennt das ja bei ganz vielen Katzen, dass sie rollig werden und dann die Katzen tatsächlich sich über den Rücken rollen und zeigen, ja, ich habe hier quasi heute meinen Eisprung. Das machen Geparde aber nicht. Und das heißt, für den Menschen ist es unheimlich schwierig zu erkennen, ist die Katze tatsächlich jetzt in Hitze oder ist sie nicht in Hitze.
In Münster hat sich das Feingefühl ausgezahlt. 2015 konnte sich der Zoo wieder über 6 gesunde Junge freuen. In den letzten 40 Jahren wurden in Münster mehr als 50 Geparde geboren.
Man versucht, die Tiere hier in den Zoos so zu erhalten, dass wir also eine Population haben innerhalb des Zoos, die sich auch selbst erhält.
In der Heimat der Geparde könnten oft ganz einfache, indirekte Maßnahmen helfen, die Tiere zu schützen, sagt die Zoologin Durant.
Zum Beispiel Nutztiere mit Hunden zu bewachen und geschlossene Herden zu bilden. Das minimiert die Verluste.
Dann wird der Farmer auch nicht zum Gewehr greifen und die Raubkatzen verschonen. Noch ist es nicht zu spät, den Gepard zu retten, wenn jetzt schnell gehandelt wird.
Wenn das Aussterben der Geparde verhindert werden soll, muss schnell gehandelt werden. Hartmut Grave berichtete.
It's getting near dawn. Where lights close their tired eyes. I'll soon be with you, my love. To give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling, yeah. I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love.
Die Musik, die Sie hören, ist von Jenny Evans. Die CD heißt Be What You Want To. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Schlaf. Ein lebenswichtiges Gut des Menschen, auf das kaum jemand gern verzichten würde und es auch nicht sollte. Forscher finden immer mehr wichtige Funktionen unseres Schlafes, die unser Leben bestimmen. Zum Beispiel, dass ein dauerhaftes Schlafdefizit zu Übergewicht führen und sich auch negativ auf unser Herz und unseren Kreislauf auswirken kann. Ob Schlafmangel auch Depressionen auslösen kann, war bisher allerdings in der Wissenschaft immer wieder umstritten. Manchmal hieß es sogar, das Gegenteil wäre der Fall. Ein Schlafentzug könnte gegen Depressionen helfen. Forscher wollen jetzt die Zusammenhänge zwischen Depressionen, Schlaf und Schlafmangel genauer untersuchen. Daniela Remus berichtet.
Nur weniges ist so schön wie ein ausgeschlafenes Aufwachen. Dass der gesamte Organismus sich während des Schlafs regeneriert, ist dann mit jeder Körperfaser zu spüren. Für Menschen, die an Depressionen leiden, sind solche ausgeschlafenen Momente allerdings sehr selten. Denn sie leiden fast immer unter den verschiedensten Schlafstörungen.
Zwischen Schlaf und Depression besteht ein sogenannter bidirektionaler Zusammenhang. Das heißt, von einer Richtung geht's in die andere, aber auch wieder zurück.
Sagt Matthias Berger, ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie vom Universitätsklinikum Freiburg, der das Verhältnis zwischen Schlaf und Depression seit Jahren erforscht.
Das bedeutet, dass Menschen, die längere Zeit unter Schlafstörungen leiden, ein erhöhtes Risiko haben, depressiv zu werden. Andererseits aber auch Depressionen fast immer mit Schlafstörungen verbunden sind.
Schlafmangel kann also Ursache und Folge einer Depression sein. Ursache zum Beispiel dann, wenn im Organismus durch den Schlafmangel ein chronischer Stresszustand herrscht. Der kann eine Depression befördern. Warum genau, wissen die Forscher trotz aller Studien und Untersuchungen noch nicht in allen Details. Was sie aber herausgefunden haben, ist, dass auch der Schlaf selbst zur Grundlage für depressive Verstimmungen werden kann.
Also fast alle Menschen, die an Depressionen leiden, haben auch einen gestörten Schlaf. Das heißt, wachen morgens um 4 oder 5 auf und haben dann sehr negative Gedankengänge und fühlen sich in einem Stimmungstief. Und können dann in der Regel nicht mehr einschlafen.
2/3 aller Depressiven haben dieses Morgentief, sagt Matthias Berger. Ihre Stimmung ist am Morgen also deutlich schlechter als am Abend. Lange war nicht klar, woran das liegt. Jetzt aber haben Matthias Berger und seine Kollegen herausgefunden, dass die Botenstoffe im Gehirn, die sogenannten Neurotransmitter, aus der Balance geraten, wie der Freiburger Psychiater erklärt.
Das hängt vermutlich zusammen mit Veränderungen der Neurotransmitter, die für die Stimmung, für eine gute Stimmung verantwortlich sind, in der zweiten Nachthälfte abfallen und andere Neurotransmitter, die eher einen depressogenen Effekt haben, deutlich ansteigen. Auch das Cortisol steigt physiologisch in der zweiten Nachthälfte an. Und diese biochemischen Veränderungen können offensichtlich dazu führen, dass Schlaf nicht mehr erholsam ist, sondern sogar depressionserzeugend.
Nicht nur die Neurotransmitter, auch der Hormonspiegel ist bei depressiven Menschen verändert. Vor allem das Stresshormon Cortisol wird von ihnen in der zweiten Nachthälfte vermehrt produziert. Deshalb erwachen sie mit einem schlechten Gefühl, fühlen sich elend, antriebslos und zerschlagen. Mit Antidepressiva werden diese biochemischen Veränderungen im Gehirn bisher behandelt. Aber in der Regel ist es ein langwieriger Prozess herauszufinden, ob ein solches Medikament auch tatsächlich wirkt, erklärt der Psychiater Axel Steiger vom Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie.
Wir haben einerseits eine breite Palette von Antidepressiva. Wir wissen aber letztlich nicht, welches Medikament für welchen Patienten zu welchem Zeitpunkt das Beste ist.
Ungefähr 4 Wochen dauert es, bis sich nach Einnahme von Antidepressiva eine Symptomänderung einstellt. Eine lange Zeit für die Betroffenen. Jetzt aber haben Axel Steiger und sein Team entdeckt, dass bestimmte Gene dafür verantwortlich sind, ob die Medikamente wirken oder nicht. Denn durch sie verändert sich die Gehirnaktivität, Cordons genannt, sagt der Leiter der Schlafambulanz.
Und das ist jetzt ein Ansatz, den wir zunächst in einer Studie weiterverfolgen. Dazu ermutigen uns bisherige Forschungsergebnisse, die gezeigt haben, dass es einen Zusammenhang zwischen diesem Parameter Cordons und dem Ansprechen auf die Medikation bereits nach einwöchiger Therapie gibt. Also zu einem Zeitpunkt, wo sich die Depression noch nicht wesentlich in ihrer Symptomatik verändert hat. Da kann schon durch solche Messungen recht gut vorausgesagt werden, ob es zu einem Ansprechen kommt.
In der Schlafforschung sind noch viele Fragen offen, die die Wissenschaftler weltweit versuchen zu beantworten. Aber auch in der Depressionsforschung hat es seit vielen Jahren keinen nennenswerten Fortschritt gegeben. Die Erkenntnis der sogenannten Risikogene, die nicht nur das Schlafverhalten beeinflussen, sondern durch ihre Aktivität im Schlaf auch anzeigen, ob ein Medikament wirkt oder nicht, könnte hier ein erfolgversprechender Weg in beiden Fachbereichen sein.
Daniela Remus über die Zusammenhänge zwischen Schlaf, Schlafmangel und Depressionen.
Be what you want to, there's a reason to hang back and hope that soon life will grab you. You should take things in your hand and go where you always planned to. There's a whole new world out there that's calling, you'll never stand to lose a thing, there is no risk in trying. Be what you want to be. I'm telling you to do what you want to. If you live a life of lies, you'll soon feel bad. You'll have to buckle down and work so hard to get some air that's a snag you. Just can't breathe when others cramp your style and don't understand you. It's a shame when you can't live your life and...
Unser Schlaf ist wertvoll. Und wie sehr merken gerade Menschen, die unter Schlafmangel leiden. Zum Beispiel auch daran, dass ihr Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen und ihre Konzentrationsfähigkeit nachlassen. Das ist allerdings nicht bei jedem Menschen gleich. Manchen reichen 3 Stunden Schlaf, andere können am nächsten Tag kaum noch klar denken. Wissenschaftler im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wollen in einer Studie den medizinischen Ursachen auf den Grund gehen. Denn wie gut oder wie schlecht ein Mensch auf Schlafmangel reagiert, ist auch im Verkehr von enormer Wichtigkeit. Ob im Straßenverkehr, auf See, in der Luft oder im Weltraum, Übermüdung kann zu einem Risiko werden. Ich habe mit Denise Lange vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. In ihrer Studie geht es um die Auswirkungen von Schlafmangel und die Unterschiede in der Ausprägung. Wie muss ich mir das vorstellen? Halten Sie für Ihre Studie Probanden auf Schlafentzug, um die Wirkungen zu untersuchen?
Zum Teil. In unserer Forschungseinrichtung wohnen die Probanden für 11 Tage. Die ersten 3 Nächte haben sie einen normalen Schlaf. Im Anschluss daran in der Experimentalgruppe 5 Nächte mit chronischem Schlafentzug. Das bedeutet jede Nacht nur 5 Stunden. Im Anschluss daran haben wir eine Erholungsnacht mit 8 Stunden. Darauf anschließend noch eine akute Schlafentzugsnacht, wo die Probanden 38 Stunden wach bleiben müssen.
Und werden die Probanden nach dem Schlaf- oder auch Schlafentzugsperioden untersucht?
Die Untersuchungen sind sehr engmaschig. Wir haben alle 3 Stunden eine Leistungstestbatterie.
Das heißt?
Da sind verschiedene Tests drin, wie zum Beispiel ein psychomotorischer Vigilanztest. Der testet das Reaktionszeitvermögen. Sie sehen eine Null vor sich, haben eine Responsebox in der Hand. Und sobald die Uhr anfängt zu laufen, müssen Sie so schnell wie möglich drücken. Dann haben wir noch zum Beispiel eine Pupillographie. Da wird der Pupillenunruheindex gemessen, was ein objektiver Müdigkeitsindikator ist.
Wird auch das Gehirn untersucht?
Wir haben ein Kombinationsgerät bei uns, sodass wir gleichzeitig eine Magnetresonanztomographie machen können und eine Positronenemissionstomographie. In der MRT-Aufnahme sehen wir die Anatomie des Gehirns und in einem PET kann man chemische Prozesse sichtbar machen.
Wie sehen denn die Unterschiede bei den Probanden bisher, was die Auswirkungen vom Schlafmangel betrifft, aus?
Also es ist halt so, dass der eine gut damit zurechtkommt und kaum Leistungseinbußen hat und jemand anders dagegen könnte sehr starke Einbußen haben. Subjektiv, wir betreuen die Probanden ja 24 Stunden, gibt es schon sehr große Unterschiede auszumachen.
Also das merkt man schon am Verhalten dann?
Ja. Das sind Probanden, die werden ganz ruhig, ziehen sich zurück. Andere werden viel gesprächiger, als dass sie sonst sind. Ja.
Die Studie begann ja schon Ende des vergangenen Jahres. Haben Sie jetzt schon etwas über die Gründe für die individuell ja sehr verschiedenen Auswirkungen von mangelndem Schlaf herausgefunden?
Wir gehen davon aus, dass es mit den Adenosinrezeptoren zusammenhängt. Adenosin ist ein Stoff, der sich im Laufe des Tages im Gehirn ansammelt, an Rezeptoren andockt und dadurch werden wir müde.
Und dieser Adenosinrezeptor ist bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt?
Unterschiedlich empfindlich, genau. Wir können unterschiedlich empfindlich gegenüber Adenosin sein.
Wie kann ich selbst feststellen, ob und wie sehr ich von den Auswirkungen der Übermüdung betroffen bin? Es muss oder sollte ja auch nicht erst ein Unfall auf der Straße passieren, der mir deutlich macht, oh, meine Reaktionsfähigkeit ist gerade geschwächt.
Das ist auch ein sehr schwieriger Punkt, weil die subjektive Empfindung gegenüber Schlafentzug ist etwas ganz anderes, als wenn wir objektiv die Müdigkeit messen. Mit den objektiven Müdigkeitsindikatoren versuchen wir, Vorhersagen treffen zu können oder wollen mit dieser Studie herausfinden, ob wir damit Vorhersagen treffen können. Zum Beispiel die Pupillographie ist ein objektiver Müdigkeitsindikator. Wenn Sie in einen dunklen Raum reinkommen, weitet sich Ihre Pupille, damit ja mehr Licht eingefangen werden kann.
Ja.
Sind Sie jetzt wach, ist die Pupillengröße relativ konstant. Sind Sie müde, schwankt die Pupillengröße. Permanent. Sie können das nicht kontrollieren. Objektiv können wir damit feststellen, ist jetzt jemand gerade müde oder nicht. Das heißt aber nicht unbedingt auch, dass gleichzeitig seine Leistung einbrechen würde.
Also das wäre keine Möglichkeit, dass ich selbst feststellen kann, ich bin jetzt eigentlich reaktionsschwach im Moment.
Das wollen wir mit dieser Studie untersuchen, ob wir die Adenosinrezeptordichte und der Leistung miteinander verbinden können.
Wie lange wird die Studie noch dauern, bis alle Ergebnisse feststehen?
Die Studie wird noch bis Mitte Februar laufen und dann brauchen wir noch ein wenig Zeit, um die Daten zu analysieren.
In welche Bereiche werden die Ergebnisse denn einfließen? Werden weitere Studien darauf aufbauen?
Mit Sicherheit. Wenn viele das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hören, denken sie auch immer erstmal an die Raumfahrt. Wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber der irdischen Bevölkerung, sodass wir hoffen, bessere Empfehlungen für zum Beispiel Schichtpläne geben zu können.
Haben Sie Ihre eigene Reaktionsfähigkeit bei Übermüdung auch schon selbst untersucht?
Nein, leider nicht. Wir haben die Tests auch immer mitgemacht, aber unter so kontrollierten Bedingungen haben wir das selber, also ich habe es selber noch nicht gemacht, nein.
Das war Denise Lange, Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln.
I don't drink coffee. I take tea, my dear. I like my toast done on one side. And you can hear it in my accent when I talk. I am an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Hey, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
Form des Schlafes ist der Winterschlaf. Bei Tieren kennen wir ihn, aber bei Menschen? Wir halten keinen Winterschlaf, so viel steht fest. Aber was wäre, wenn? Was für Vorteile könnte das mit sich bringen? Zum Beispiel in der Raumfahrt. Eine Frage, die sich Forscher der NASA seit langem stellen. Denn in einem Zustand, der dem Winterschlaf von Tieren ähnelt, könnten Astronauten längere Zeit ohne Nahrung und Wasser auskommen. Und bei Entfernungen, wie zum Beispiel der zum Mars, die fast 55 Millionen Kilometer beträgt und damit für die Astronauten mindestens 180 Tage Reisezeit bedeuten würde, wären die Einsparungen an den Materialien, die mitgenommen werden müssen, beträchtlich. Insgesamt könnte die Last eines Raumschiffes von etwa 400 Tonnen auf die Hälfte reduziert werden, schätzen die Wissenschaftler. Und darum werden die Möglichkeiten, Astronauten für die Zeit des Fluges in den Winterschlaf zu versetzen, seit Jahren untersucht. Michael Kurt über den Stand der Forschung.
Jeder eingefleischte Science-Fiction-Fan kennt diese Musik, den Titelsong des Filmklassikers 2001, Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968, Richard Strauss, also sprach Zarathustra. Zwei Astronauten überwachen während ihres Raumfluges zusammen mit dem Computer HAL die Mission, während die anderen Crewmitglieder im Kälteschlaf liegen, vergleichbar dem Winterschlaf bei Tieren. Astronauten gewissermaßen auf Sparflamme zu setzen, ist nicht nur eine Idee von Drehbuchautoren. Auch der Weltraummediziner Oliver Opatz von der Charité in Berlin kennt gute Gründe, das auch in den realen, zukünftigen Weltraummissionen zu erwägen.
Man könnte den Astronauten in so eine Art Pseudowinterschlaf versetzen und ihn dadurch eben weniger Sauerstoff verbrauchen lassen, weniger Wasser. Er würde weniger sich betätigen müssen und Energie des Raumschiffs könnte eben eingespart werden. Dazu käme noch, dass natürlich die Weltraumreise, gerade wenn die Monate dauert, auch ziemlich langweilig werden kann.
Längere Schlafphasen sind sicherlich angenehmer, als ständig gegen eine Metallwand zu starren. Und zudem kämen die Astronauten auch entspannt am Ziel an. In Zeitungsschlagzeilen ist immer mal wieder die Rede von Menschen, die eine extreme Abkühlung ihres Körpers überlebt haben. Eine Skifahrerin, die eine Stunde im Eiswasser lag und deren Körpertemperatur nur 13,9 Grad betrug. Oder ein japanischer Kletterer, der nach einem Unfall erst 24 Tage später geborgen wurde und eine Körpertemperatur von 22 Grad hatte. Das sind zwar nur spektakuläre Einzelfälle, aber im Presbyterian Hospital in Pittsburgh, USA, wollen Ärzte Patienten mit schwersten Schussverletzungen, die kaum eine Überlebenschance haben, tatsächlich absichtlich auf 10 Grad abkühlen und ihr Blut auch noch durch eine Salzlösung ersetzen.
Wenn jetzt in Afghanistan ein Soldat getroffen worden ist von der Kugel und normalerweise würde er diese Verletzung nicht überleben und man kühlt diesen Soldaten dann so lange, bis es möglich ist, den zu versorgen.
Aber Opatz hält dieses Experiment für sehr gewagt. In Deutschland würde man dazu keine Genehmigung bekommen. Und bevor es darum gehen könnte, Astronauten in den Winterschlaf zu versetzen, muss die Forschung noch einige Fragen beantworten. Denn ehe der Kälteschlaf im Raumschiff eine ernste Option sein kann, muss klar sein, welche Enzymprozesse in einem unterkühlten Körper eigentlich ablaufen. Bei Tieren, die von Natur aus Winterschlaf halten, ist das deutlich besser erforscht. Sie überleben nicht nur das extreme Absinken ihrer Körpertemperatur, auch ihre Muskulatur wird während dieser Zeit nur kaum abgebaut.
Da gibt es verschiedene Agenzien, die gerade bei Nagetieren oder Bären eben diesen Winterschlaf induzieren. Das sind opioidähnliche Substanzen, aber auch Schwefelwasserstoff beziehungsweise Adenosinmonophosphat ist bekannt dafür, dass es zu diesen Agenzien gehört, die dann bei dem Winterschlaftier bewirken, dass der Stoffwechsel eben reduziert wird. An sowas wäre man natürlich bei Menschen extrem interessiert.
Das Hormon Hibernation Induction Trigger, kurz HIT oder auch Daddle, eine ebenfalls opiumähnliche Substanz, wurde Tieren, die keinen Winterschlaf halten, injiziert. Und es wurden auch schon Blutübertragungen vorgenommen, sagt Thomas Ruf, Biologe am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
Zum Teil wurde Blut extrahiert von Winterschläfern und das Plasma wurde anderen Nicht-Winterschläfern injiziert. Und teilweise wurden die dann auch kalt. Aber das war wohl eher eine Immunreaktion als wirklicher Winterschlaf.
Forscher hatten bisher ausschließlich auf Madagaskar Primaten entdeckt, die Winterschlaf halten. Doch Thomas Ruf hat jetzt auch in einem anderen Teil der Welt solche Tiere entdeckt.
Wir waren in Vietnam und haben dort Zwerglorys untersucht. Das sind kleine Primaten, die wiegen so 300 Gramm etwa. Bei denen haben wir Körpertemperaturen gemessen über das ganze Jahr hinweg und gefunden, dass die, ebenso wie die Lemuren auf Madagaskar, in der Lage sind, Winterschlaf zu halten.
Wenn Primaten, zu denen auch wir Menschen gehören, zu Winterschlaf fähig sind, warum dann nicht auch der Mensch selbst, fragt sich der Wiener Biologe.
Winterschlaf ist sehr verbreitet. Jetzt haben wir es auch bei verschiedenen Primaten gefunden. Und deswegen könnte man vermuten, dass auch wir Menschen die Gene besitzen, die man dafür braucht, dass sie bei uns nur nicht aktiviert werden, normalerweise jedenfalls. Die NASA oder die ESA, die hätten zum Beispiel Interesse daran, beim bemannten Raumflug Astronauten in einen winterschlafähnlichen Zustand zu versetzen und haben natürlich großes Interesse an diesem Thema deswegen.
Doch Astronauten im Winterschlaf, das bleibt erst einmal nur Thema in Science-Fiction-Filmen wie Passengers.
Ist jemand hier?
Hallo?
Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh.
Das ist nicht möglich. Wir müssen wieder einschlafen.
Können wir nicht.
Stimmt, das können wir wirklich nicht. Bevor es in realen Raumschiffen Schlafkammern wie in Science-Fiction-Filmen geben kann, muss noch einige Jahrzehnte Grundlagenforschung betrieben werden, sagt der Weltraummediziner Oliver Opatz. An der Charité in Berlin erforscht Opatz darum, welche Auswirkungen lange Schlafphasen auf den menschlichen Körper haben. Wie reagiert der Mensch, wenn über Monate hinweg der Sonnenstand als Maßstab für den Tag- und Nachtrhythmus wegfällt, die Sonne 16 Mal am Tag auf- und untergeht? Und wie reagiert die Körpertemperatur darauf?
Bis jetzt gibt es noch keine konkreten Anstrengungen, die Astronauten schlafen zu lassen. Das hat viel damit zu tun, dass es noch kein stehendes Konzept dazu gibt. Daddel, Hit und die anderen Substanzen, die sind alle mehr oder weniger im Tierversuch getestet worden. Und das wäre ja jetzt schon ein sehr großes Wagnis, einfach beim Menschen mal auf so einem langen Marsflug das auszuprobieren.
Michael Kurt berichtete, um den Winterschlaf, den normalen Schlaf und auch den Schlafmangel ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um eine neue Impfung. Und zwar um eine gegen die Vogelgrippe.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins. Silently closing the bedroom door, leaving the note that she hopes will say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free.
Seit Ende des vergangenen Jahres häufen sich in Deutschland die Vogelgrippefälle. Gerade in Mastbetrieben wird die Angst vor dem Erreger immer größer, ob in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen. Das hoch ansteckende Vogelgrippevirus verbreitet sich immer weiter. Und die Tiere, die mit dem H5N8-Erreger infiziert sind, und diejenigen, die sich mit ihnen im Stall aufgehalten haben, müssen gekeult werden. Immer wieder mussten auch Zoos geschlossen werden, weil in ihnen die Vogelgrippe ausgebrochen war. Dazu zählen auch der Tierpark Hagenbeck in Hamburg und der Tierpark in Ueckermünde und der auf Rügen. Und in der vergangenen Woche dann auch der Schweriner Zoo. Wissenschaftler suchen nach Möglichkeiten, den Erreger an einer weiteren Verbreitung zu hindern, bisher allerdings erfolglos. Lassen sich die Tiere vielleicht gegen die Vogelgrippe impfen? Angelika Gördes-Giesen ist dieser Frage nachgegangen.
Seitdem immer mehr Vogelgrippefälle auftreten, ist Heike Mehring besorgt. Wenn es möglich wäre, würde sie ihre Hennen impfen lassen, sagt die Landwirtin. Sie hat gerade ihren Hof auf Ökolandbau umgestellt.
Ja, leichte Angst, sag ich mal. Ist schon Begleiter. Natürlich, man hat 6000 Hühner hier, man hat noch Hähnchen, alle sind gut zurecht. Und wenn natürlich so eine Vogelgrippe, wenn so ein Betrieb davon betroffen ist und es wird gekeult, was ja momentan Stand der Dinge ist, dann ist ja dieses Ganze weg, abgesehen davon, dass ich nicht erleben möchte, wie 6000 Tiere hier in Tonnen gekippt werden.
Töten ist bisher die einzige Alternative, um die Vogelgrippe wirksam zu bekämpfen. Medikamente dagegen gibt es nicht. Eine Hoffnung wären die Impfstoffe, an denen derzeit weltweit geforscht wird. In Europa sind das zum Beispiel vorbeugende Impfungen gegen die sogenannte aviäre Influenza, die allgemeine Geflügelpest bzw. Vogelgrippe. Martin Beer ist einer der Impfexperten des Friedrich-Löffler-Institutes am Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit.
Es gibt mehrere Impfstoffe gegen Influenza und man muss natürlich beim Tier unterscheiden, gegen welchen Typ von Influenza. Und wenn wir jetzt über den im Moment grassierenden Typ H5N8 sprechen, dann ist dort die Impfung zumindest fürs Wirtschaftsgefüge nicht gestattet und das hat auch gute Gründe.
Einer davon ist, dass die Impfung nur bedingt gegen die Vogelgrippe schützen könnte oder vielmehr gegen die Infizierung, sagt der Wissenschaftler.
Das heißt, die Tiere werden unter Umständen nicht mehr krank, aber die Infektion kann sich weiter ausbreiten. Wir sprechen dann von dieser Ausbreitung des Virus unter der Impfdecke. Und das ist hochkritisch, weil wir erkennen dann auch gar nicht mehr, wo das Virus ist. Das Virus würde sich weiter ausbreiten und eventuell sogar dann weiter verändern.
Deshalb verbietet die EU derzeit diese Impfung von Legehennen, Hähnchen oder Puten. Ausnahmegenehmigungen gibt es nur nach strenger Prüfung für Zoos und seltene Geflügelrassen, um sie zu erhalten. Diese Impfung aber erfordert strenge Kontrollen, ob sich die Viren weiter ausbreiten. Meist werden dazu sogenannte markierte Grippeimpfstoffe eingesetzt. Das heißt, die Tierärzte können im Blut feststellen, wie der Körper reagiert, ob er Antikörper aufgrund einer Impfung bildet oder ob das Immunsystem Antikörper bildet, um einen Virusinfekt zu bekämpfen. In nicht-europäischen Ländern wurden ebenfalls neue Impfstoffe entwickelt und auch bereits eingesetzt, um gesunde Tiere vor dem Tod zu bewahren und die Krankheitssymptome zu lindern. Zum Beispiel in Afrika und Asien, erklärt Martin Beer, denn auch dort würden in der Tierwelt hochinfektiöse Viren grassieren.
Dort sind auch Stämme vorhanden, die den Menschen gefährden. Und dort hat die Impfung natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Zum einen das Geflügel vor der Erkrankung zu schützen und um die Lebensgrundlage, das Lebensmittel zu erhalten und zum anderen die Infektionen des Menschen zu reduzieren. Dort habe ich aber sehr viele infizierte Betriebe das ganze Jahr über. Das ist in Ägypten beispielsweise, das ist in China und dort werden unterschiedlichste Impfstoffe eingesetzt. Da können wir ganz klar sagen, man muss nur auf die Länder blicken, die Impfstoffe in großem Maßstab einsetzen, wie Ägypten. Die haben im Grunde die weiteste Verbreitung von H5-Viren. Das heißt, die haben sehr, sehr große Probleme und die Impfung ist dort nichts weiter als eine Notfallmaßnahme, aber es ist keine Bekämpfungsmaßnahme.
Neben der Suche nach einem geeigneten Impfstoff wird bei uns weiter auf das Seuchenmonitoring gesetzt. Die tot aufgefundenen Wildvögel werden stichprobenartig untersucht. Sie gelten nach wie vor als Hauptüberträger der Vogelgrippe. Rolf Allmann vom Veterinäruntersuchungsamt in Münster untersucht pro Woche bis zu 30 Proben.
Es kommen ganze Tierkörper und weiterhin Kotproben an Sammelplätzen von Wasservögeln. Sobald wir H5 positiv haben, wird das Probenmaterial zum Friedrich-Löffler-Institut zur Insel Rems geschickt.
Im Friedrich-Löffler-Institut werden die Viren genauer untersucht und ihr genetischer Code entschlüsselt. Durch Mutationen entstehen jedes Jahr immer wieder neue Varianten der Erreger, die zum Teil schwach infektiös sind oder hoch ansteckend. Die enorm schnelle, starke Wandlungsfähigkeit des Grippevirus macht die Herstellung von wirksamen Impfstoffen schwierig, sagen die Wissenschaftler.
Natürlich besteht das Interesse, Impfstoffe weiter zu verbessern. Und es gibt durchaus auch Entwicklungen, die gehen dann hin zu Impfung bereits im Ei. Bei anderen Erkrankungen funktioniert das, bei Influenza bisher ist das noch nicht optimal. Das ist sicher ein langfristiger Gedanke und da gibt es mehrere Richtungen. Aber eine Richtung ist beispielsweise, dass man auch an Lebendimpfstoffe denkt, weil im Moment sind das entweder abgetötete Viren oder es sind Viren, wo die Information in ein anderes Virus hineingegeben ist. Und man kann natürlich auch an veränderte Influenza-Viren denken, die schützen. Da kann man aber im Moment noch überhaupt nicht absehen, ob das wirklich den Erfolg bringen wird.
Der Erfolg und auch der Einsatz neuer Impfstoffe wird davon abhängen, ob es mit ihnen gelingt, die Viren vollständig abzutöten und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. Sollten die Erreger die Chance bekommen, in den Tieren unerkannt zu mutieren, würde auch eine Impfung das Risiko einer weiteren Verbreitung der Viren nicht verringern, sondern möglicherweise sogar vergrößern.
Forscher untersuchen einen Impfstoff gegen den Erreger H5N8. Angelika Gördes-Giesen berichtete.
Darling, please believe. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Ooh, darling, if you leave me, I'll
Sie haben es in den letzten Tagen wahrscheinlich auch gemerkt. Manchmal war es doch fürchterlich kalt. Eine warme Badewanne ist da ein echter Genuss. Aber in der vergangenen Woche gab es auch Menschen, die stattdessen in Eiswasser gesprungen sind. Und zwar ganz absichtlich. In Burghausen in Oberbayern fanden nämlich die Weltmeisterschaften im Eisschwimmen statt. Die Regeln für die Teilnehmer waren ganz klar. Wer mitschwimmen wollte, durfte eine Badekappe, eine Badehose, einen Badeanzug oder einen Bikini tragen, aber nicht mehr. Keine schöne Vorstellung bei Wassertemperaturen von weniger als 5 Grad. Tatsächlich gab es aber fast 300 Menschen aus 26 Ländern, die an den Meisterschaften teilgenommen haben. Kann das gesund sein? Oder ist diese Sportart eher gefährlich? Mein Kollege Jörg Wohnram hat sich bei Wissenschaftlern erkundigt und auch selbst bei dem Wettkampf mitgemacht.
Das war er, der 6. Start dieser Eisschwimmweltmeisterschaften 2016.
Startsignal für einen Schwimmwettkampf. Was sich hier so normal anhört, ist es aber ganz und gar nicht. Schon gar nicht für einen Novizen im Eisschwimmen. Denn dieser Wettkampf findet im Wörsee-Freibad statt. Im tiefsten Winter, im tiefsten Bayern, nichts für Warmduscher.
Faszination ist halt, dass man sagen kann, man kann wirklich das ganze Jahr in jedem Gewässer schwimmen. Just der Badehosen anziehen, Mütze auf, Brille und rein geht's ins Wasser.
Christoph Andratsch weiß, wovon er spricht. Der 50-Jährige aus dem bayerischen Burghausen ist mehrfacher Weltmeister im Eisschwimmen. Nach wenigen Minuten wird es aber auch dem schwimmenden Tiefkühlexperten kalt.
Merkt man dann so, was hat die Finger waren recht fest und ja, das war dann schon eine zähe Sache.
Eisschwimmen ist eine Sportart, die den Körper extrem fordert, weil er sich mit allen Mitteln dagegen wehrt, zu viel Wärme abzugeben. Der Körper versucht, die Durchblutung auf ein Minimum zu reduzieren. Das hat Folgen, sagt der Burghausener Sportmediziner Wilhelm Erber, vor allem auf den längeren Strecken bis 1000 Meter. Erber ist der Wettkampfarzt bei diesen Weltmeisterschaften und hat die Sportler gut im Blick.
Es findet eine Zentralisation statt, das heißt, das Blut wird zu den lebenswichtigen Organen transportiert, allen voran natürlich Herz, Kreislauf, Lunge, Niere, auf Kosten der Peripherie. Deswegen werden die Bewegungen unkontrollierter, unkoordinierter, die Muskulatur schwerer, weil sie nicht mehr so gut durchblutet ist. Man spricht auch von einer sogenannten Kälteidiotie, weil auch dem Gehirn der Blutfluss nicht entzogen wird, aber vermindert wird.
Schwimmen im Eiswasser ist für den Körper eine Extremsituation. Da sind sich alle Wissenschaftler einig. Klaus-Michael Braumann, Sportmediziner von der Universität Hamburg, erklärt, wie sich der Stress zeigt.
Der Blutdruck steigt an, teilweise exorbitant hoch. Die Herzfrequenz steigt an. Es kommt eben zu allen Reaktionen, die man typischerweise im körperlichen Stress kennt.
Stresshormone werden ausgeschüttet, vor allem Adrenalin und Noradrenalin, sagt Braumann. Substanzen, die das Herz-Kreislauf-System anregen und die Aufmerksamkeit verbessern.
Die Hormone, die im Volksmund das Blut rot machen und eben auch den Energiebedarf des Herzmuskels steigern, weil sie die Herzkraft erhöhen und auch die Herzfrequenz steigern.
Mehr Energie ist auch nötig, denn der Körper verbraucht im eiskalten Wasser deutlich mehr Reserven als bei normalen Temperaturen. Deshalb futtern sich viele Eisschwimmer schon Wochen vor dem Wettkampf eine Fettschicht an. Speck auf den Rippen, das hilft.
Ja, unbedingt. Ich meine, das zeigt ja die Natur. Walrosser oder die Seeelefanten, die haben ja teilweise, oder auch Wale selbst, die haben ja teilweise zentimeterdicke Fettschichten zur Isolation. Und das ist natürlich ein biologisch sehr sinnvolles Mittel zur Temperaturkonstanthaltung.
Eisbär. Sich fühlen wie ein Eisbär? Für die meisten Teilnehmer an Eisschwimmwettkämpfen ist das sicher nicht das primäre Ziel. Sportmediziner Wilhelm Erber rät allen, die so etwas einmal ausprobieren wollen, unbedingt eine eingehende ärztliche Untersuchung. Alles andere wäre grob fahrlässig und lebensgefährlich. Erber bleibt jedoch gelassen, weil die Sportler in Burghausen gut vorbereitet sind.
Die wissen, was sie tun. Die betreiben das inzwischen schon seit mehreren Jahren. Die haben alle ihre Ärzte zu Hause vor Ort, lassen sich regelmäßig checken. Also da ist die Professionalität inzwischen Gott sei Dank schon so weit fortgeschritten.
Lane 3 representing Germany, Jörg Wunderbar!
Geschwommen wird in normaler Badebekleidung. Neoprenanzüge sind laut Reglement verboten. Auf dem Programm des NDR-Reporters stehen 100 Meter Lagen.
Take off your clothes. Please go into the water.
Schau mal, der vierte und letzte Vorlauf über 100 Meter Lagen der Männer.
Ab ins kalte Wasser. Die Bewegung läuft automatisch und die Gedanken? Kühlen Kopf bewahren ist im Eiswasser nicht schwierig. Volle Konzentration auf den Moment, auf jeden Armzug. Man spürt sich, jeden Muskel, jede Pore, jeweils 25 Meter Schmetterling, Rücken, Brust und dann Kraul. Nach nicht einmal 1,5 Minuten ist der Spaß schon vorbei.
Der Grundrahmen als Dritter mit 1,23,03.
Also beim Einsteigen war es gar nicht so kalt. Ich habe es gar nicht als so kalt empfunden. Bei den 25 Schmetterlingen war es dann so, die letzten 3-4 Meter habe ich gemerkt, jetzt werden die Oberarme hart durch die Kälte. Aber dann war ich auch schon an der Wand und dann musste ich mich nur noch auf den Rücken drehen und dann ging es weiter und dann ging es gut.
Ob Erster, Dritter oder Letzter, völlig egal. Ein warmer Gedanke durchströmt den extrem geröteten Körper. Wo ist der Warmwasserbottich? Aufwärmen. Ist das Wechselbad gesund? Der Hamburger Sportmediziner Klaus-Michael Braumann sagt:
Ach, wissen Sie, es gibt viele Sportarten, wo man unterm Strich gesehen sagen kann, die Durchführung dieser einen Sportart ist möglicherweise nicht gesund, aber man bereitet sich ja auch vor und auch der Eisschwimmer wird ja sehr viel trainieren müssen unter Bedingungen, wo er kein Eis hat und das ist natürlich gesund.
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr.
Jörg Wunram über das Eisschwimmen, eine Sportart, deren Weltmeisterschaften in der vergangenen Woche in Bayern stattgefunden haben.
It's all right, baby's coming back, and I don't really care where he's been. It's all right, baby's coming back. And I won't turn him around this time, yeah.
Notizen aus der Wissenschaft.
Der Tabakkonsum schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Weltwirtschaft. Das geht aus einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO und dem Nationalen Krebsinstitut der USA hervor. Raucher und auch die Tabakkauer kosten die Weltwirtschaft nach den Ergebnissen der Wissenschaftler $1 Billion. Umgerechnet etwa 950 Milliarden Euro, wie die Organisationen am Dienstag mitteilten. Dabei haben die Experten sowohl die Behandlung raucherspezifischer Krankheiten als auch die entgangene Produktivität durch Arbeitsausfälle berücksichtigt. Weltweit rauchen gut 20% der Weltbevölkerung über 15 Jahre. Rund 6 Millionen Menschen davon sterben jedes Jahr an den Folgen. Jetzt auch Drohnen im Einsatz für die Korallenriffforschung. Die unbemannten Fluggeräte werden im zivilen Bereich zwar inzwischen häufig für Film- und Fotoaufnahmen verwendet, ihr Einsatz für Forschungszwecke steckt dagegen noch eher in den Anfängen. Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat nun eine Methode entwickelt, um mit Hilfe von Drohnentechnik den Zustand von Korallenriffen zu untersuchen. Der Überblick aus der Vogelperspektive bietet große Vorteile, so die Forscher. Mit den kleinen Fliegern lasse sich ein Korallenriff mit seinen strukturellen Eigenschaften breitflächig erfassen, da wo sonst Taucher in tagelanger Arbeit Daten unter Wasser aufnehmen müssten. Die ersten Korallenerforschungen mit Drohnen macht das Forscherteam im Südpazifik. In Zukunft möchten sie auch gemeinsam mit Mangrovenökologen auf Fidschi den Einsatz von Drohnen für die Kartierung von Mangroven testen. Ziel ist es herauszufinden, inwieweit sich die Bilddaten der Fluggeräte besser für das Umweltmanagement eignen als solche von Satelliten. Erste Ergebnisse der Zählaktion Stunde der Wintervögel stehen fest. Am vergangenen Wochenende beteiligten sich zahlreiche Menschen daran, die Vögel in ihren Gärten zu zählen. Im Schnitt beobachteten die Teilnehmer der Aktion in einer Stunde 34 Vögel pro Garten. Leider sind das nicht besonders viele. Es sind fast sogar 20% weniger als im Mittel der 6 Vorjahresaktionen, sagen Wissenschaftler. Bereits feststeht, dass insbesondere Meisenarten weniger geworden sind. Putzen, 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 das raten Zahnärzte oft ihren Patienten. Denn ist erst einmal Karies entstanden, dauert es nicht lange und der Zahnarzt muss Bohren und Füllungen einsetzen. Amalgam wird dafür nicht mehr so häufig genutzt, Kunststofffüllungen sind dagegen oft weniger haltbar. Das perfekte Material für Löcher im Zahn gibt es nicht, oder doch? Forscher tüfteln an einem ganz anderen Weg, der Selbstheilung beschädigter Zähne. In London haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Karieslöcher sich mit Hilfe spezieller Substanzen wieder schließen können, zumindest bei den Mäusen, an denen das getestet wurde. Die Forscher hatten in die Zähne der Tiere eine selbstauflösende Füllung gespritzt, mit der sich die Löcher selbst wieder begannen zu schließen. Ähnliche Untersuchungen gab es auch von Forschern in den USA und in Japan. Auf lange Sicht wollen die Wissenschaftler aber mehr als nur die Löcher in den Zähnen schließen. Sie wollen es möglich werden lassen, komplette Zähne nachwachsen zu lassen.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
My makeup is dry and it clags round my chin. Drowning my sorrows in whiskey and gin. The lion tamer's whip doesn't crack anymore, and the lions, they won't fight, and the tigers won't roar.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Ein Leben ohne Internet oder Mobiltelefon kann sich kaum jemand noch vorstellen. Das Tablet wird in jedes Zimmer der Wohnung mitgenommen, das Handy steckt in der Hosentasche, der Fernseher ist nicht mehr nur über Kabel, sondern längst auch mit WLAN auf Empfang gestellt. Auch in immer mehr Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden gibt es WLAN-Verbindungen. Ein Gewinn, sicher. Aber für viele nicht nur das. Die überall vorhandene Strahlung der verschiedenen Geräte ist auch manchen Menschen unheimlich. Macht Elektrosmog uns krank? Wie sehr die Strahlung uns tatsächlich schadet, ist in der Wissenschaft nach wie vor ein sehr umstrittenes Thema. Eins steht fest, die Stärke der Auswirkungen hängt davon ab, wie viel Energie die Strahlen tatsächlich transportieren und wohin. Forscher an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel wollen herausfinden, wo der Elektrosmog besonders stark und wo er eher schwach ausfällt. Mit ihren Ergebnissen wollen sie eine Karte für ganz Deutschland erstellen, in der dann jeder nachsehen kann, wo und wie stark es strahlt. Carmen Wojcik war bei einer der Messungen dabei.
Bevor Matthias Hampe von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften die Messfahrt mit dem Auto starten kann, heute will er durch das Braunschweiger Stadtgebiet fahren, muss erstmal die Antenne auf dem Fahrzeug in Position gebracht werden. Es ist ein langer Stab und oben am Ende, das sieht irgendwie so aus wie zwei Quirle von einem Küchenmixer. Und damit kann man jetzt quasi im Vorbeifahren den Elektrosmog zum Beispiel von Mobilfunknetzen messen.
Ja, das ist tatsächlich so. Diese Antenne, das ist eine sogenannte bikonische Antenne. Die elektromagnetischen Wellen erzeugen darauf Ströme und die erzeugen dann Spannung und werden vom Messgerät, der sich im Auto befindet, dann gemessen. Also wir fahren mit unserem Messauto und ungefähr jede Sekunde nehmen wir einen großen Messdatensatz auf und erzeugen dadurch eine flächendeckende Karte. Ja, also das ist neu bei unserem Verfahren. Häufig wird das bislang immer nur an einem Ort gemacht, da denn extrem genau. Und mit unserem Vorgehen haben Sie erstmal so eine Grobübersicht, so eine hochgenaue Momentaufnahme. Was haben Sie zum Messzeitpunkt, an welchem Ort für eine Feldstärke? Das kann dann verwendet werden, um später vielleicht noch genauer mal irgendwo zu gucken.
Also das heißt, jeder kann dann nachsehen, wie hoch die elektromagnetische Strahlung direkt vor seiner Haustür ist. An dieser Antenne, da führt noch so ein Kabel ins Auto rein, hinten in den Kofferraum. Also jetzt öffnet der Forscher die Kofferraumklappe und da ist auch noch ein Messgerät drin. Sieht aus wie so ein uraltes Radio mit vielen Knöpfen und Drehschaltern.
Also dieser Empfänger ist tatsächlich hochmodern. Damit können wir bis zu 80.000 Sender in ungefähr 1 bis 2 Sekunden vermessen.
Dann schaue ich mir gleich mal an, wie das Ganze funktioniert. Steige mal ins Auto ein.
Jetzt haben wir hier noch einen Steuerlaptop, der die ganze Messung startet und mit der wir das nachher auch wieder stoppen können. Und vor allem, der auch die GPS-Daten aufnimmt, damit wir zu jedem Messzeitpunkt wissen, wo waren wir denn gerade.
Dann fahren wir jetzt mal los.
Genau. So, geradeaus da oben sehen Sie auch schon ein paar Hochfrequenzsender, die wir hier gerade vermessen und hinten auf dem Messgerät erfasst bekommen.
Genau, da ist ein Hochhaus, das ist das Studentenwohnheim und da sind wirklich ganz viele Antennen drauf. Und wenn ich jetzt mal hinter mich schaue, auf dem Sitz steht ja auch der Laptop, da laufen jede Menge Zahlen rein und Buchstaben rein auf. Und daneben sehe ich den Empfänger und dort sind die Ausschläge zu sehen der elektromagnetischen Strahlung. Also das heißt, das sieht so aus wie so ein Herz-EKG, so ein unregelmäßiges. Eine gelbe Linie, die teilweise sehr hoch ausschlägt.
Sie können gleich mal schauen, wenn wir auf Antennen zufahren, dass die Peaks manchmal stärker werden. Die werden dann weiter nach oben ausschlagen. Und wenn wir uns wieder entfernen, dann werden die tiefer. Also die elektromagnetischen Felder von so Sendern nehmen mit der Entfernung ab.
Warum ist es eigentlich so wichtig, zu wissen, wie hoch die Strahlung ist? Ist Elektrosmog eigentlich gefährlich?
Also es gibt gesetzliche Grenzwerte, die werden von der Bundesnetzagentur überwacht. Und tatsächlich, wenn Feldstärken zu hoch werden, dann kann das für den Menschen auch gefährlich werden. Jeder Mensch reagiert aber anders auf elektromagnetische Felder. Es gibt elektrosensible Personen. Sie klagen dann über Schlaflosigkeit oder Unwohlsein. So, jetzt kommt hier das Stadion auf der linken Seite. Und rechts sehen Sie zum Beispiel ganz, ganz viele Funksender. Wenn Sie jetzt hinten mal schauen, werden Sie gleich sehen, je näher wir den Sendern kommen, desto höher werden die Ausschläge.
Oh ja, wenn ich mich jetzt hier umdrehe. Also die Ausschläge sind tatsächlich sehr hoch, höher als eben an den Wohnhäusern. Sie haben ja gesagt, Sie wollen so eine Karte erstellen. Wie kommen jetzt diese Daten in die Karte rein?
Also wir werden gleich eine Nachauswertung machen. Dazu nehmen wir unsere Messwerte, lassen da ein paar Programme die Daten verarbeiten. Dann werden die Messdaten mit den GPS-Daten verbunden, dass ich weiß, wo war ich. Und ganz am Ende wird so ein Mittelwert gebildet und daraus eine Farbe generiert. Und dann sehe ich auf einer Feldkarte, wo sind wir langgefahren und welche Feldstärken waren da im Mittel vorhanden.
Gut, das heißt, dazu müssen wir dann gleich erstmal anhalten.
Genau, ich stoppe jetzt die Messung.
Gut, wir steigen aus. Und können uns auf dem Laptop jetzt das Ergebnis ansehen.
Also hier sehen Sie jetzt die Feldkarte mit vielen bunten Punkten, da wo wir langgefahren sind.
Ah, ja, das heißt, das ist also hier eine Straßenkarte vom Braunschweiger Stadtgebiet, durch das wir gefahren sind, am Stadion vorbei. Und da sind viele rote und so ein paar grüne Punkte auf der Straße entlang. Grün heißt niedrig und rot heißt dann hoch.
Rot heißt, es ist noch unterm Grenzwert, aber verhältnismäßig hoch, verglichen mit anderen Orten. So, also wir haben hohe Werte am Startort gehabt, an dem Studentenwohnheim und in unmittelbarer Nähe zum Stadion. Also da haben sie 10% vom erlaubten Ausschöpfungsgrad erreicht. 100% wären erlaubt. Das ist also noch deutlich drunter. Also wir haben jetzt mit unserem Messfahrzeug in 203 Städten gemessen. Insgesamt haben wir dabei keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt.
Wen das interessiert, wie hoch die Werte vor seiner Haustür sind, der kann das im Internet sich anschauen, auf der Feldkarte. Und Matthias Hampe, der fährt jetzt erstmal weiter, denn er will ja noch ganz viele Daten sammeln, damit seine Karte irgendwann auch vollständig wird.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Carmen Wojcik. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam heute von Jenny Evans. Die CD heißt Be What You Want To. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.